Europalava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Europalava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Wir hatten in der letzten Folge ja angekündigt, dass wir uns den Hörspielschätzen aus der zweiten Reihe widmen wollten. Da wir von euch Feedback erhalten haben, dass immer wieder gefragt wurde, nehmt ihr eigentlich auch mal euch einzelne Hörspiele vor? Und so entstand die Idee, dass wir uns mal den nicht populärsten Stoffen vielleicht widmen, so über die heute noch viel gesprochen wird oder die heute auch nicht unbedingt erhältlich sind, sondern über die ja so kleinen Perlen im Hintergrund, die immer ein bisschen nebenher liefen eigentlich, aber die wir für erwähnenswert halten. Jeder von uns hat sich ein Hörspiel rausgesucht und stellt das uns anderen beiden dann einfach mal vor. Wer das sind einmal Carsten.
Hallo.
Markus.
Hallo.
Und ich, Holger. Anfang tue auch ich in dem Falle mit meiner Wahl für einen Hörspielschatz aus der zweiten Reihe. Und ich habe mich entschieden für die Flusspiraten des Mississippi. Ein Einzelhörspiel von Europa, was 1977 erschienen ist, unter der Regie natürlich von Heike Dine Körting, die ja zu der Zeit bereits 5 Jahre auf dem Regiestuhl saß. Die Flusspiraten des Mississippi sind ein Abenteuerroman von Friedrich Gerstecker, einem Hamburger aus dem Jahre 1848. Besagter Friedrich Gerstecker war Autor von Abenteuerromanen und Erzählungen und er bereiste viel die USA. Und so spielten seine 2 berühmtesten Romane, das sind Die Regulatoren in Arkansas von 1846 und eben Die Flusspiraten des Mississippi von 1847, auch eben dort in den USA. Carsten, kannst du was zu Herrn Gerstecker sagen? Ich glaube, du weißt ein bisschen mehr noch fast über ihn als ich.
Ja, mehr ist schon etwas übertrieben fast. Mir ist Gerstecker natürlich ein Begriff, weil der immer im Zusammenhang mit Karl May genannt wird. Und solange ich mich erinnern kann, ist mir der Name geläufig. Aber ich habe noch nie einen Roman von Gerstecker gelesen. Aber er ist auf jeden Fall ein Vorläufer oder ein Vorbild für Karl May gewesen. Genau wie Cooper und ähnliche Vorlagen. Und ich glaube, Gerstecker ist einfach nicht populär, weil er damals Einzelromane veröffentlicht hat, die irgendwann vergriffen waren. Und Karl May ist ja schon Ende des 19. Jahrhunderts in diese ganze Zeitungsgeschichte reingewachsen und hat seine Romane häppchenweise über diese Kolportageromane verbreitet, die halt ja einen enormen Absatz gefunden haben. Und damit ist der Name Karl May halt viel größer geworden, obwohl Karl May ja nie wirklich diese Reisen gemacht hat, die er da geschildert hat.
Das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied zu besagtem Gerstecker, der ja die USA auch mit Reiseromanen und Reiseerzählungen etc. sehr gut kennt, im Gegensatz zu Karl May.
Ja. Da fing das, glaube ich, auch an, nicht? Dass er seine ersten Tagebuchaufzeichnungen irgendwie dann nach Deutschland schickte und die dort und er schon populär wurde hier in Deutschland, bevor er wieder zurückkam. Genau. Ich hatte auch noch versucht herauszufinden, bezüglich des ersten Titels, die Regulatoren in Arkansas. Ich habe nicht rausgefunden, was Regulatoren jetzt im Einzelnen genau sind. Das waren irgendwelche Aufpasser oder Hirten oder irgendwie sowas.
Also ich habe auch sowas Ähnliches gelesen und gefunden, dass es im Grunde quasi das Gegenteil von Flusspiraten ist im Grunde. Es ist eher Regulatoren im Sinne von Regeln. Ich will nicht sagen Polizei, aber irgendwie Aufpasser hatte ich so gefunden.
Ja, ich war da auch nicht so sicher. Aber gut, das ist ja auch jetzt für das Hörspiel nicht.
Die Wasserschutzpolizei quasi.
So. Das hätte natürlich ein bisschen banal geklungen.
Ja. Ein Kuriosum ist mir noch begegnet, dass in Amerika der Autor scheinbar so populär war, im Gegensatz zu Deutschland, dass ich gelesen habe, 1986 hat der damalige Gouverneur von Arkansas, nämlich Bill Clinton, der spätere US-Präsident, verfügt hat, dass der Geburtstag von eben besagtem Friedrich Gerstecker, der 10. Mai, zum Friedrich Gerstecker Day ernannt wurde. Was sehr ich schön. Aus mehreren Gründen lustig finde, weil ich das allein schon gern mal von einem Amerikaner ausgesprochen hören möchte. Friedrich Gerstecker.
Gerstecker, ja. Trolle Idee, ja.
Das ist aber, muss ich auch sagen, Wikipedia-Wissen. Das habe ich nicht weiter validiert, aber ich fand den Umstand wirklich sehr lustig. Und generell decken sich aber die Texte, die ich über ihn gelesen habe, dass er in Amerika deutlich populärer war mit eben diesen beiden Romanen, als es in Deutschland ist. Von daher kann das wohl durchaus stimmen. Der Friedrich Gerstecker Day. Bevor wir nun auf das Europa-Hörspiel als solches zu sprechen kommen, wollte ich einmal kurz erwähnen, was es noch für Hörspielvarianten gibt von dem Stoff. Nach meiner Recherche wurde der Roman Die Flusspiraten des Mississippi dreimal vertont. Das erste Mal 1967 vom Südwestfunk, also eine Radioproduktion in 5 oder 6 Teilen, etwa 30 Minuten, also sehr ausführlich im Verhältnis zu dem, was wir von Europa so kennen, unter der Regie von dem bekannten Hörspielregisseur Kurt Fitake und witzigerweise unter Mitwirkung von Dagmar Berghoff, der späteren Nachrichtensprecherin der ARD, die mir aber gar nicht groß aufgefallen ist, als ich mir diese Produktion in der Recherche mal angehört habe.
Die wird ja auch, also die Rollenzuordnung konnte ich auch nicht rauskriegen. Ich habe sie auch nicht rausgehört. Also entweder ist sie die Frau von dem Friedensrichter oder der hat ja noch so eine Cousine oder irgendwas bei ihr zu Hause. Also ich denke nicht, dass sie diese Piratenbraut sprechen wird.
Nein, das kann ich, glaube ich, ausschließen. Hat jemand von euch diese Version gehört? Also Markus, du demnach ja?
Mhm. Ich habe sie auch gehört, allerdings nicht bis zum Ende, weil sie mir viel zu lang war. Das waren ja 3,5 Stunden. Also Dagmar Berghoff ist mir da auch akustisch nicht aufgefallen. Aber ich glaube, es liegt daran, das ist ja so eine moderne Unsitte geworden, irgendwelche Leute, die viel später populär wurden, dann immer sozusagen in der Aufzählung nach ganz oben zu schieben bei alten Aufnahmen oder Fernsehaufzeichnungen, um sozusagen als Werbemittel zu dienen. Aber wahrscheinlich hat sie nur die dritte Rolle im letzten Akt gespielt oder sowas. Oder
der siebte Zwerg in der zweiten Reihe.
Richtig.
Sie wäre ihm vielleicht auch eher aufgefallen, wenn dieser Tagesschau-Gong vorausgegangen wäre. Oder
sicher.
So, dann kommen wir zur zweiten Fassung, die ich entdeckt habe. Das ist von 1976, also noch ein Jahr bevor Europa sich dem Stoff annahm. Diese Fassung ist bei Maritim erschienen unter der Regie von Kurt Stephan. Und zeichnet sich, wie ich finde, jetzt im Nachhinein beim zweimaligen Anhören durch 3 Hauptunterschiede aus. Das eine ist, dass es keinen übergreifenden Erzähler gibt, sondern dass die Hauptrolle der Patrick O'Toole als Ich-Erzähler auftritt. Dann ist mir aufgefallen, dass es noch mehr Aussprachefehler gibt als bei Europa. Und mir ist aufgefallen, dass diese Produktion unglaublich langweilig ist. Also es ist wirklich überhaupt nicht meins geworden. Ich war wirklich gespannt auf diese Art von, oder auf die andere Vertonung eines anderen Labels des gleichen Stoffes und habe einfach nur gedacht, meine Güte, ist das langweilig als Skript. Ich fand auch den Ich-Erzähler nicht gut eingesetzt, weil man immer dem, er erzählt etwas und ist wieder aktiv in einem Dialog. Und man denkt die ganze Zeit, ach so, okay, das wusste ich jetzt nicht. Da ist also gerade jemand reingekommen in den Raum. Das ist nicht clever gemacht, finde ich, von der Regie. Kennt einer von euch diese Produktion von Maritim?
Nein.
Ich auch nicht. Also ich kenne nur die SWR-Produktion, die habe ich gehört. Und vielleicht, um das noch nachzutragen, ich fand die sehr schwierig zu hören, weil es so unheimlich viele Personen gab, die in den Szenen vorkamen und die Stimmen teilweise schlecht zu unterscheiden waren. Also ja. das Ding vom SWR war auch nicht so meins. Bei der Kurt-Stefan-Fassung, die du jetzt erwähnt hast von Maritim, muss ich komplett passen, kenne ich gar nicht.
Noch zu erwähnen ist eine Verfilmung, die es des Stoffes gibt, eine deutsch-französisch-italienische Koproduktion von 1963 unter der Regie von Jürgen Roland, auch ganz gut besetzt mit Hans-Jörg Felmy und Horst Frank. Horst Frank sicherlich den meisten unserer Hörer bekannt als Kommissar Reynolds aus den 3 Fragezeichen. Kennt einer von euch diese Verfilmung? Ich kenne sie nicht, muss ich sagen, habe aber auch nicht viel Gutes über sie gelesen.
Mhm. Ja, ich kenne sie. Ich habe sie mal im Fernsehen gesehen und das ist ein Dilemma dieser späten 60er Jahre. Und zwar als diese ganze Karl-May-Welle, Filmwelle im Rollen war, hat man vor Ort, meistens wirklich auch an denselben Produktionsstätten, einfach noch irgendwelche anderen Western abgekurbelt und zwar wirklich abgekurbelt. Und dazu gehören auch diese Produktionen. Da täuschen dann die großen Namen der Schauspieler auch etwas drüber hinweg. Die sind genauso geartet wie diese Karl-May-Verfilmungen, also wirklich sehr dünn. Und das ist auch der Grund, warum sie nicht oft gezeigt werden.
Okay.
Also ich kenne den Film nicht. Ich habe ihn aber auch bewusst immer gemieden, weil ich glaube, in der Verfilmung der Horst Frank den Friedensrichter Dayton spielt, der sich ja nachher sozusagen als Bösewicht entpuppt. Und mir das irgendwie zu billig war, weil Horst Frank immer die Bösewichte spielt. Und ich, da kommen wir gleich noch zu, mit dem Hörspiel immer sehr glücklich war. Und ich sag mal kurz gefasst, ich mir das Hörspiel einfach nicht verderben lassen wollte durch eine, wie Carsten ja schon sagte, eher so eine runtergekurbelte Verfilmung.
Ja, das scheint mir auch so zu sein. Gut, dann würde ich mich jetzt mal dem Hörspiel widmen wollen. Fangen wir einmal an mit dem, was ich wie immer ganz entscheidend finde. Das Skript ist von Eberhard Alexander Burg. Den kennen vielleicht einige von unseren Hörern als den Erfinder von Huibu und der Hexe Schrumpeldei. Aber er war eben nicht nur Autor von eigenen Stoffen, sondern hat auch für Europa immer wieder an Skripten gearbeitet. Und wie ich finde, häufig hat er das sehr gut gemacht. Wir werden den Namen heute ja nochmal bei einem anderen Stoff eventuell auch hören. Das Skript ist in meinen Augen gelungen. Es erzählt eine Geschichte, es erzählt den Haupthandlungsstrang über eben, was Markus gerade erwähnte, die Enttarnung des Friedensrichters als der Bösewicht des Hörspiels. Das ist auch kein wirkliches Spoilern für die, die das Hörspiel jetzt im Anschluss nach dieser Folge vielleicht das erste Mal hören, denn das Aufdecken des Ganzen passiert nicht mit einem großen Knall, es passiert einfach ganz fließend im Laufe des Hörspiels, dass man denkt, ah, das ist also der einzige Twist in dem Stoff. Und trotzdem ist ein wunderbares Abenteuerhörspiel gelungen, das sicherlich ganz stark von seinem Ensemble lebt. Denn das ist wirklich, wie hatte ich mir aufgeschrieben in den Notizen, Frau Körting, bitte kreuzen Sie einmal alles rechts an. Eine solche Besetzung ist selbst bei Europa, finde ich, selten vorzufinden oder anzutreffen. Wer da alles vor dem Mikrofon Platz genommen hat, ich versuche das mal in aller Ruhe aufzuzählen, das ist einmal Lutz Mackenzie als Erzähler, der sicherlich zu der Zeit bereits der Erzähler war und Hans Petsch abgelöst hatte. Ab Mitte, Ende der 70er ungefähr. Dann in der Hauptrolle, für mich auch der beste Sprecher in dem Hörspiel, Volker Brandt, in seiner Rolle als Patrick O'Toole, den die meisten sicherlich kennen als die Stimme von Michael Douglas in der Synchronwelt. Dann haben wir Andreas von der Meden, einigen sicherlich bekannt, er ist David Hasselhoff, er ist aber auch Skinny Norris und er ist so viel mehr und er ist vor allen Dingen wie immer super in seiner Rolle drin. Und dann haben wir weitere etablierte Theater- und TV-Größen, Peter Kirchberger, Richard Laufen, Franz Josef Steffens, Ursula Vogel, Renate Pichler. Das ist eine Besetzung, da ja, schnalzt der Europa-Fan mit der Zunge und freut sich auf einen Hörgenuss, denke ich. Ganz witzig ist an dieser Stelle, es gibt ein einziges Pseudonym hinten auf der Schallplatte in der Sprecherliste. Dort steht, dass Georgine gesprochen wird von Pamela Punti. Die Europa-Fans und Sammler wissen sicherlich, Pamela Punti ist häufig das Pseudonym von Heike Dine Körting gewesen. In diesem Fall aber nicht, sondern es war das Pseudonym in dem Fall von Renate Pichler, einer Hamburger Schauspielerin, die es wirklich gab. Habt ihr zwei irgendwelche Dinge, die euch aufgefallen sind beim Hören für diese Besetzung?
Also mir ist aufgefallen, die Besetzung von, jetzt muss ich selber mal schauen, und zwar, weil er so selten vorkommt, Helmo Kindermann. Das ist nämlich jemand, der in der Hauptsache synchron gemacht hat und gerade bei Europa eigentlich nicht sehr oft eingesetzt wurde, wenn ich das richtig überschaue. Oder es hat eine sehr bekannte Stimme. Und ja, ich muss sagen, Lutz Mackenzie, den habe ich immer in Verbindung gebracht mit Fünf Freunde und gute Laune und sowas. Und den finde ich hier für einen Western-Erzähler, ja, ich muss sagen, ist er mir zu fröhlich. Aber das ist alles Geschmackssache.
Also ich finde die Sprecher durchgehend gut. Ich kann auch mit Lutz Mackenzie da gut umgehen, weil ich finde, dass er immer sehr, sehr drin ist in seiner Rolle und die Szenen einfach unheimlich gut anmoderiert. Für mich ganz vorne in der Aufnahme die beiden, die ihr auch schon angesprochen habt, also einmal Helmo Kindermann, dem ich einfach unheimlich gerne zuhöre und der diesen Wechsel zwischen diesem Friedensrichter und gleichzeitig ja ist er ja auch der Piratenkapitän, also diesen Wechsel unheimlich gut hinbekommt. Und wie immer in einer klar sehr kleinen Rolle, aber wie ich immer finde, unheimlich authentisch, Renate Pichler schätze ich sehr als Piratenbraut. Und dann vielleicht noch ergänzend, also das ist ja aber, ich denke, das hat man bei Europa auch irgendwann gemerkt, also diese Kombi aus Andreas von der Meden und Franz Josef Steffens so als Gespann, die gibt's ja auch, das gibt's ja auch bei Die Abenteuer des Huckleberry Finn, da spielen sie ja diese beiden kleinen Gauner, die sich da als König und Herzog ausgeben, dann in meinen Ohren auch vorbildlich aus dieser Perry Rhodan-Folge Invasion der Puppen, wo sie Kirsch und Borghese sprechen. Ich fühle mich da immer so ein bisschen an diese klassische Opernkonstruktion erinnert, dass man immer so einen Tenor und einen Bariton nebeneinander stellt, die dann einfach einen interessanten Kontrast bilden. Und ich finde, das ist bei Steffens und Andreas von der Meden klasse, ist hier eben auch, ja.
Die spielen fantastisch, finde ich, zusammen und sind ja auch wirklich oft als Duo eingesetzt worden. Mir fällt natürlich ein, dass sie bei Huibu zwei Bauern spielen. spielen miteinander.
Gut, okay, das ist jetzt inhaltlich richtig, aber das war jetzt nicht so das Erste, woran ich dachte. Emil und August, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Das weiß ich wiederum nicht mehr, aber ja, es ist schön, dass sich unser Wissen so gut ergänzt.
Bauarbeiter, sehr schön.
Ja, dann komme ich einmal eben zum Inhalt zu sprechen, worum es geht. Es ist die Geschichte, wir hatten das bereits erwähnt, um die Entlarvung der Flusspiraten durch den Postreiter Patrick O'Toole, wie ich sagte, von Volker Brandt, alias Michael Douglas Stimme. Darum geht es im Wesentlichen, dass eben besagter Postreiter Patrick O'Toole die Flusspiraten entdeckt und entlarvt und der Zuhörer im Grunde nebenbei herausbekommt oder dabei zuhört, dass eben der Friedensrichter zwei Identitäten hat oder ein Doppelleben führt. Denn er ist gleichzeitig auf der Insel 61, die im Fluss liegt, auch der Chef der Flusspiraten. Und das Ganze endet dann natürlich mit einem, ja, also die Flusspiraten sind entlarvt und es geht für sie nicht gut aus, möchte ich mal sagen. Für mich die beste Szene des Ganzen, das ist für mich ganz auffällig gewesen. Ich habe die Geschichte mir zweimal angehört in der Vorbereitung nochmal. Und ich finde das nächtliche Treffen von Patrick O'Toole und dem Wirt Richard Laufen in seiner Rolle als eben Spelunkenwirt am Flussufer, das nächtliche Treffen dort am Mississippi, das finde ich super. Ich finde, Lutz McKenzie erzählt es wahnsinnig gut und moderiert die Szene an, wie du gerade so schön sagtest, Markus. Und dann übernehmen Volker Brandt und Richard Laufen diesen Flüsterton in ihren Rollen. Das fand ich super. Habe ich wieder gedacht, echte Profis eben. Und war für mich die nachhaltigste Szene eigentlich. Habt ihr sowas gehabt, dass ihr sagt, das hat mir extrem gut gefallen? Oder auch gar nicht?
Also mir geht es so, dass ich die, dass ich diesen Wechsel, den Kindermann dahinlegt in der Stimme, hatte ich ja schon erwähnt. Was mir als Szene sehr gut gefällt, ist diese Szene, als jetzt sozusagen alles auffliegt, er jetzt von seinem, ich glaube, Werner Catano oder ich weiß nicht, Hans Trixner, irgendwann kommt da rein und meint, es fliegt alles auf und dass er dann zu seiner Frau geht und sagt, ja, also Adele, wir müssen jetzt hier weg und sowas. Und dann kommen ja diese ganzen Beteiligten alle zu dem Friedensrichter und sagen, Richter Dayton, haben Sie schon gehört? Und dieser Menschenauflauf und man merkt so richtig, wie dieser arme Kerl immer mehr in die Bedrohung kommt, da jetzt also fliehen zu müssen, was erklären zu müssen. Gleichzeitig erwarten alle, dass er diesen, dass er da irgendwie die Piraten jetzt stellt oder wie auch immer. Wobei ich im Nachgang die Szene mit dieser Flucht, als sie dann dieses Boot kapern und so weiter, sehr kurz abgehandelt fand. Also da macht das einfach so brrrr. Und dann ist es zu Ende, was ich als Anekdote sehr lustig fand, als die dieses, als die, die dann diesen dieses Dampfschiff da kapern, mit dem die Piraten fliehen, dann heißt es, ja, wir müssen ablegen und so und dann macht so eine Schiffsglocke noch so ding, 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 ding und denkt, das sind aber ordentliche Piraten, die also noch vorher nochmal so warnen, wir legen jetzt ab, so. Kleiner Regiefader, aber das, ja, nee, also ich würde sagen, die Szene gefällt mir sehr gut. Ich mag sehr gern die Szene, die ja leider durch den Seitenwechsel bei der LP unterbrochen ist, nämlich als Volker Brandt als Patrick O'Toole an der Insel anlandet und die Piraten da belauscht und immer so mit sich selber redet. Und, bei dich, Patrick O'Toole, fand ich auch super gemacht. Ja. Das wären so meine Highlights.
Okay, Carsten, ist dir noch was aufgefallen? Kannst du da noch was zu ergänzen?
Also ich kann jetzt keine bestimmte Szene nennen. Ich finde einfach, dass der Volker Brandt insgesamt eine super Leistung abgelegt hat. Vor allen Dingen, weil man ihn ja gerade über diese Michael Douglas-Geschichte synchron ihn immer mehr so als sympathischen Typen kennengelernt hat. Und hier, das ist ja eben so, er ist auch nicht nur der Held oder die gute Figur, sondern das sind alles so Kerle, so richtige. Und da ist er eben auch nicht nur freundlich in der Rolle. Das ist immer so ein bisschen, ich sag mal so der Mittelweg.
Okay, dann kommen wir zu einer Besonderheit in dem Hörspiel nochmal, finde ich. Es ist nämlich das Cover. Mir ist kein anderes Cover eingefallen, wo die Schlussszene quasi gemalt wurde. Also das Cover ist sehr schön, finde ich. Ich finde es stimmungsvoll. Das ist gut gelungen von Hans Möller, aber es ist auch ein bisschen lustig, dass quasi das Finale gezeigt wird. Also mir fällt kein anderes Hörspiel ein, wo gesagt wird, ach übrigens, das Ende könnt ihr schon vorab euch angucken, wenn ihr wollt.
Gut, da hat man dieses Problem ja auch immer in den Klappentexten mit drin, nicht? Dass da so, ja, immer schon im Grunde, wenn man sich das einmal durchliest, weiß man auch, wie es ausgeht. Aber du hast schon recht, das ist eigenartig, ja.
Ja, das stimmt. Das habe ich gar nicht bemerkt, aber es stimmt natürlich. Der Klappentext sagt am Ende ja auch, die Maske fällt, Kampf bis aufs Messer, eine mörderische Explosion. Ja, okay. Okay, das war so einmal für mich das, was ich zu dem Hörspiel sagen wollte, was ich besprechen wollte. Lustig ist sicherlich noch zu erwähnen, fällt mir gerade noch ein. Der lustigste Versprecher überhaupt, dass man 1977 Legends sagte zu den Hosen, die wohl eindeutig Leggings heißen sollten. Aber wie gesagt, das ist nur, aus Illinois wurde auch irgendwann einmal Illinois, glaube ich, oder also es wurde sehr eigenartig ausgesprochen. Aber wie gesagt, da muss sich die Europaproduktion nicht hinter der von Maritim verstecken. Da ist es wirklich anstrengend, was da alles falsch betont oder falsch ausgesprochen wird. Dann käme ich zu meinem letzten Punkt. Und das ist nämlich, ist das Hörspiel heute noch gut anhörbar? Wie ist es gealtert? Und wo kann ich es gegebenenfalls hören, wenn ich jetzt Interesse hätte, mir die Geschichte von den Flusspiraten mal anzuhören? Ich bin der Meinung, es ist nach wie vor eine hervorragende Hörspielproduktion, tadellose Abenteuergeschichte, die in meinen Ohren keinem Alterungsprozess unterliegt und heute auch noch eigentlich für jede Zielgruppe, die sich gut unterhalten möchte, für 35 Minuten etwa, auch lohnt. Nicht zuletzt wegen der exzellenten Besetzung und dann auch wegen der gut erzählten Geschichte in einem für mich stimmigen Skript. Wie seht ihr das?
Was mir so in der Gänze so ein bisschen aus heutiger Sicht missfällt, ist die musikalische Untermalung. Es gibt da einmal diese Anlehnung, Spiel mir das Lied vom Tod in so einer Coverversion, das finde ich ganz gut, aber diese Westernmusik ist mir teilweise zu modernistisch, bis auf eben diese kleinen Sprengsel von Lederstrumpf, Mundharmonika, die da von Ende der 68er noch übrig geblieben war und eingebaut wurde. Aber oft ist das halt so ein bisschen poppig, diese Westernmusik.
Okay. Ja, das hatte ich mir auch als Punkt noch notiert. Also man muss da vielleicht zusagen, dass so als Hauptquelle ja für die Aufnahme so einer Europa-LP diente, Spiel mir das Lied vom Tod, wo eben dann die Coverversion von der Filmmusik drauf ist. Und man sich dann einfach so der anderen Stücke bediente, die auch auf dieser LP drauf waren. Und das ist zwar irgendwo im weitesten Sinne so Western, so mit Mundharmonika und so, aber das hatte ich mir auch notiert, teilweise ein bisschen orchestral. So, das, finde ich, das hätte man dann lieber mit so Solo-Mundharmonika oder irgendwie sowas machen sollen. Aber es klingt so ein bisschen nach Unterhaltungsorchester, aber sei es drum. Finde ich okay unterm Strich.
Wer jetzt Interesse hat, sich das Hörspiel nochmal anzuhören, es ist natürlich damals ungekürzt auf LP und MC erschienen, sprich die Kassette wurde nicht gekürzt, was damals bei Europa noch häufiger der Fall war, aber in dem Jahr bereits nicht mehr. Da ist sie auf Flohmärkten und bei eBay sicherlich für moderate Preise zu finden. Man kann sie aber auch eben in der von uns bereits besprochenen Wiederveröffentlichungsserie, die Originale, jederzeit sich bei den gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, iTunes, um nur zwei zu nennen, ungeschnitten und unbearbeitet wirklich in seiner Urfassung anhören. Und das wäre auch meine Empfehlung eigentlich für ein wirklich schönes Hörspiel.
Ja, kann ich unterschreiben. Finde ich, ist einer, das ist ja aus diesem, ich nenne es ja immer das Abenteuerjahr bei Europa 1977, wo ja viele große Stoffe nochmal vertont wurden. Und ich finde, das ist nach wie vor ein ganz tolles Hörspiel, ja.
Dann übergebe ich jetzt an Markus und er präsentiert uns jetzt sein Hörspielschätzchen aus der zweiten Reihe. Markus, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe mir nach vielem Hin und Her ein Hörspiel von Konrad Halver ausgesucht aus dem Jahr 1971 und zwar Alice im Wunderland. Die Erzählung selbst stammt von Lewis Carroll aus dem Jahr 1865. Carroll war Schriftsteller und Mathematiker und hat, was man diesem Hörspiel und auch seinen Büchern anmerkt, sehr viel Sinn für so Wortspiele und absurden Humor. Ich denke mal, dass Alice im Wunderland vielen ganz grob bekannt sein wird. So ganz grob zusammengefasst kann man sagen, also das Buch fängt damit an, dass Alice etwas vorgelesen bekommt von ihrer Schwester und dann einschläft und mit diesem Traum beginnt die eigentliche Handlung des Buches. Sie träumt dann von einem weißen Kaninchen, das in einem Kaninchenbau verschwindet und dem folgt sie dann, um dann im Wunderland anzukommen und dort völlig absurde Ereignisse zu erleben. Da gibt es eine Lachkatze, deren Lächeln man auch noch sehen kann, wenn die Katze gar nicht mehr da ist. Und dann viele Personen, die einfach ganz schräge Charaktere sind, einen verrückten Hutmacher, eine Königin, die ihm allen den Kopf abschlagen lassen will und so weiter. Und dann durchlebt Alice also mehrere Abenteuer, um nachher wieder aufzuwachen und wieder da auf der Wiese zu liegen. Zur Vorbereitung hatte ich auch so ein bisschen versucht, irgendwas so ein bisschen näher ja, zu beschreiben, heranzuziehen. Das Problem ist, dass das ein unheimlich populärer Stoff ist. Der erste Film Alice im Wunderland entstand sogar schon im Jahre 1903. Eine sehr berühmte Version des Stoffes ist wohl der Disney-Film von 1951. Und es gab neben verschiedenen Verfilmungen über all die Jahrzehnte also dann auch Fernsehserien, die zum Teil auch in Deutschland liefen.
Das kann ich bestätigen.
Ja.
Es gab 1983 eine ZDF-Serie, die ihr sicherlich nicht mehr geguckt habt, aber ich, oder 1984 war eine Zeichentrickserie im ZDF. Aus Japan natürlich, typischen Anime-Stil. Und da habe ich das erste Mal eigentlich den Stoff geguckt, erlebt und erfahren, was das eigentlich ist und womit es das auf sich hat. Da gab es lustigerweise eine Tigerkatze. Die Lachkatze als solche wurde da umgesetzt, das kann ich mich noch erinnern.
Ich habe die Serie nicht wirklich verfolgt, aber ich erinnere, dass, glaube ich, Marianne Wischmann die Herzkönigin gesprochen hat.
Das wäre auch meine Wunschbesetzung, wenn ich das heute machen müsste im Synchronbüro, ehrlich gesagt.
Ja, aber das wäre im Grunde auch meine Frage gewesen. Also du hast es ja schon beantwortet, das war so dein erster Kontakt mit dem Stoff. Carsten, war dir irgendwie Alice im Wunderland bekannt?
Also ich kenne die Geschichte, aber ich weiß jetzt gar nicht oder ich kann keine genaue Quelle nennen. Ich kenne keinen bestimmten Film, aus dem ich die Handlung kenne und auch im Grunde kein bestimmtes Hörspiel. Denn das Europa-Hörspiel habe ich erst mit, glaube ich, 40 Jahren zum ersten Mal gehört. Aber ich glaube, die Geschichte ist so populär, dass sie wie viele andere so Klassiker der Weltliteratur oder auch Kinderliteratur irgendwie doch an einen herandringt in irgendeiner Form.
Mhm. Ja gut, ich meine, also es spricht für sich, dass man mit 40 Jahren das erste Mal das Hörspiel Alice im Wunderland hört. macht dich sehr sympathisch, ja. Ja, vielleicht kurz zu diesem Hörspiel. Also mir ist es schon aus frühester Kindheit bekannt. Die LP selber stammt, wie schon bereits erwähnt, aus dem Jahr 1971. Regie hatte damals im letzten Jahr seines Schaffens Konrad Halver. Die, wie ich finde, äußerst gelungene Hörspielfassung stammt von Hella von der Ostensacken, die ich ja immer so gerne als graue Eminenz bei Europa bezeichne. Sie ist ja schon seit ungefähr 1968, 69 müsste sie also schon da im Studio mitwirken, immer so ein bisschen unter ferner Liefen, ganz selten mal erwähnt und in den letzten Jahren ja häufiger mit ihren Sprechrollen auch mal aufgeführt. Also wie ich finde, eine super Hörspielfassung, die nachher ein ungefähr 34-minütiges Hörspiel liefert. Die beteiligten Sprecher sind die typischen Verdächtigen des Jahres 1971. Hans Page als Erzähler, Reinhild Schneider als Alice, Dagmar von Kurmin als die Schwester von Alice, Rudolf Herget als die schon erwähnte Lachkatze und Ingeborg Kalweit als die auch schon erwähnte Königin. Konrad Halver taucht auch auf, nämlich einmal als eine Raupe, die sich gerade verpuppt und sich in eine ganz absurde Diskussion mit Alice verstrickt. Und er spricht zugleich auch den Henker, der öfters von der Königin bemüht werden muss und taucht da unter dem Pseudonym Christoph Rudolf auf, was, wie er mir mal verriet, sein zweiter und sein dritter Vorname sind, also Konrad Christoph Rudolf Halver. Und das war halt so ein bisschen halt immer der Trick, um Doppelbesetzungen so ein bisschen zu verbergen. Ja, vielleicht noch ein Wort zur Musik. Die Ein- und Ausleitung des Hörspiels bildet das Orchesterstück Eine Nacht auf dem kahlen Berge von Modest Mussorgsky, dessen wilderer Teil sicherlich vielen bekannt ist, schildert einen Hexensabbat auf einem Berg. Und als die Uhr eins schlägt und sich die Hexen zurückziehen, geht es so in einen ganz ruhigen, melodiösen Teil über. Und da ist sehr dominant so eine Flötenmelodie, die Konrad oder Dr. Beuermann dann als Ein- und Ausleitung für dieses Hörspiel verwendeten. In dem Hörspiel selbst kommt noch eine Stelle vor, wo die Königin mit ihrem Hofstaat unterwegs ist und da wird immer von gesprochen, dass da Katzenmusik gemacht wird. Da vielleicht nur so als Anekdote, diese Katzenmusik taucht auch in einem anderen Hörspiel auf und ist dort tatsächlich Katzenmusik. Denn wenig vorher muss das Hörspiel entstanden sein, der arme Müllerbursch und das Kätzchen, so heißt es richtig, wo auch Konrad Regie geführt hat. Und dort machen ausdrücklich Katzen genau diese Musik. Die taucht bei Alice also nochmal auf. Ja, gut, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir das Hörspiel ausgesucht, weil es eben für mich so eine kleine Perle aus der zweiten Reihe ist. Holger, Carsten, wie geht's euch mit dem Hörspiel?
Carsten, fang an.
Okay. Ja, wie gesagt, ich kenne es nicht von Kindesbeinen an und habe zu dem ganzen, also ganz unabhängig von dieser Hörspielvertonung, zu dem ganzen Ablauf und Thema irgendwie doch eine gespaltene Meinung, denn wenn man sich das mal anhört oder ansieht, wie in welcher Form auch immer, ich finde das irgendwie alles nicht so ganz kindgerecht und ich muss auch sagen, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an so einen Drogenrausch, finde ich. Also diese ganze merkwürdige Handlung von, da werden ja so Größenverhältnisse in Frage gestellt, groß, klein, man schrumpft und wächst wieder und Tiere werden groß und klein und falten sich völlig merkwürdig. Und ja, wie gesagt, das bezieht sich jetzt nicht auf diese Hörspielfassung, sondern allgemein. Ich finde, das erinnert mich immer so ein bisschen an von den Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Nicht? Also so im Grunde so ein großer Drogenrausch. Anders kann man sich das nicht erklären. Ich habe auch mal vorher im Internet recherchiert, was denn eigentlich die Interpretation der ganzen Geschichte sein soll und habe da eigentlich nichts zu gefunden. Also in der Romanvorlage sollen wohl gerade bestimmte Wortspiele oder auch bestimmte Arten und Weisen, wie man rechnen lernt, irgendwie wohl verballhornt worden sein. Das müsste man dann mit dem damaligen Schulsystem in England aus dem 19. Jahrhundert mal abgleichen. Aber mir erschließt sich die Handlung irgendwo nicht richtig. Also das Hörspiel finde ich unterhaltsam, aber wie gesagt ein bisschen brutal mit diesem ewigen Kopf abschlagen. Aber was jetzt der Sinn des Ganzen ist oder wie man das Ganze zusammenfasst, da habe ich immer noch Probleme mit.
Okay, also ich denke, Drogenrausch trifft es ganz gut. Die zweite Seite auf alle Fälle, ja.
Das würde ich allen Anwesenden dort in dieser zweiten Hörspielseite auch unterstellen. Ja, kann ich mich anschließen.
Wie geht's dir denn mit dem Hörspiel, Holger?
Ich tue mich generell ja, also ich hatte es auch nicht als Kind, muss mir aber gleich vorweg sagen. Ich tue mich immer schwer mit Märchen. Ich finde da keinen Bezug mehr häufig zu, schon gar nicht mit Stoffen, die ich nun eben nicht von früher kenne. Alice im Wunderland ist da ein bisschen eine Ausnahme, weil der Stoff eben doch recht übergreifend populär ist und man irgendwie im Groben immer wusste, worum es da so irgendwie geht. Die erste Seite war beim erneuten Hören genauso, wie ich es eigentlich in Erinnerung habe. Wir kommen ja sicherlich gleich noch auf die Besetzung zu sprechen. Eine tolle Musik zu Beginn. Mir ist die abstruse Betonung von Alice aufgefallen. Das hätte mich, glaube ich, als Kind schon genervt, denn das war für mich dann doch immer Alice im Wunderland. Also der englischsprachige Ausspreche dabei. Aber mit dem Beginn der zweiten Seite und dem Beginn der Gerichtsverhandlung und dem Detonieren von Ingeborg Kalweit in der Produktion dreht sich dieses Hörspiel und wird wirklich unglaublich lustig, absurd in meinen Ohren. Also ich hatte auf der zweiten Seite dann wirklich Spaß.
Okay. Also ich muss sagen, also um auch bei Carsten anzuknüpfen, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Interpretation genannt werden kann, aber ich glaube, dass gar nicht so viel Struktur hinter der Geschichte von Carol steckt, sondern er einfach als Mathematiker es lustig fand, so völlig unlogische Sachen vorzustellen. Also da sind ja auch teilweise so Dinge drin. Ich fand als Kind zum Beispiel so schon diesen Satz, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn fand, aber ich habe sehr viel drüber nachgedacht, dass Alice zu der Maus irgendwie sagt, ja, ich möchte irgendwo hingehen, aber die Türen sind ja alle verschlossen. Und da sagt die Maus dann zu ihr, ja natürlich, Türen sind ja immer verschlossen, sonst wären es ja keine Türen. Und das fand ich als Kind irgendwie immer schon, also irgendwie natürlich unsinnig, aber irgendwie hat es mich auch beschäftigt. Und ich glaube, dass Carol einfach seinen Spaß daran hatte, mit diesen völlig unsinnigen Sachen zu spielen. Also dass Alice dann da zu dieser Herzogin kommt, die selber nicht weiß, wer sie ist, wo sie fragt, sind sie die Herzogin? Und dann, das ist ja im Hörspiel Katharina Brauren, die dann sagt so, ich bin die Herzogin? Ja, ich bin hier die Herzogin. Und rennt dann aus dem Haus und ruft dann irgendwie nach, oh Gott, hoffentlich stimmt's wirklich, dass ich die Herzogin bin. Ich glaube, so mit dieser Unlogik zu spielen oder diese Katze, die ihr, das fand ich immer einen sehr schönen Schluss an der ersten Seite, dass sich die Katze so langsam auflöst und Paige dann auch so sagt und zum Schluss sah man nur noch das Grinsen, während die Katze schon gar nicht mehr da war. Das vielleicht so zur Erklärung, was dieser Humor soll. Ich glaube, da ist jetzt gar nicht so ein großes Konstrukt hinterher, sondern das ist einfach so Unsinn aneinandergereiht. Mhm.
Ja, oder dieses Baby, was dann sich als Ferkel herausstellt. Ich glaube, möglicherweise hat auch Konrad das Baby geschrien, sozusagen die Rolle. Ich kann es nicht beschwören, aber es könnte sehr gut sein. Das ist ja auch so psychedelisch irgendwo. Das ist ja, ich denke mal nur, das ist irgendwo so ein tiefen psychologischer Ansatz. Oder was soll das jetzt eigentlich? Ob das im Roman aufgelöst wird, weiß ich nicht. Also hier im Hörspiel und auch, glaube ich, in anderen Hörspielvarianten wird es nicht aufgelöst, was das Ganze jetzt eigentlich bedeuten soll.
Nee, ich glaube, das wird hier im Hörspiel nicht aufgelöst, denn als diese Gerichtsverhandlung beginnt, da wird ja auch geschildert, wer da überall teilnimmt. Und unter anderem sitzt ja auch dieses Ferkel im Zuschauerraum. Inklusive der ganzen Figuren, die die Königin inzwischen hat köpfen lassen. Nicht? Also das ist... es ist psychedelisch, ist es auf alle Fälle. Ich glaube, was mir so gefiel an dieser Umsetzung war, ich komme ja aus einem sehr, ich würde nicht sagen spießigen, sagen wir mal bürgerlich. Ich komme aus einem sehr bürgerlichen Haushalt, wo alles so seine Ordnung hatte. Und ich glaube, es hat mich einfach fasziniert, dass da auf der einen Seite diese ganzen Grundsätze zwar ja noch alle existieren, was du ansprachst, so Größenverhältnisse und sowas. Und auch die Durchführung der Gerichtsverhandlung wird ja von Alice immer wieder angemahnt. Man solle sich an die Regeln halten. Und diese Regeln werden so überhaupt nicht beachtet, sondern alle völlig ad absurdum geführt. Bis zu dem Punkt hin, dass zum Beispiel die Maus als Zeugin bestimmt wird. Und die noch sagt, aber ich bin doch gar nicht dabei gewesen. Und der König als Richter sagt dann, sei still, du redest nur, wenn du gefragt wirst. Ich glaube, mich hat so aus diesem, wie soll ich sagen, ordentlichen Haushalt kommen, einfach fasziniert, dass das alles so völlig blödsinnig war irgendwie. Deswegen hat es mir halt immer sehr gut gefallen. Und Holger hat es ja auch schon angesprochen, vielleicht sollten wir noch was zur Besetzung sagen.
Unbedingt.
Vielleicht startet ihr da mal durch und ich mache dann den Schluss.
Ja, also es gibt zwei herausragende Rollen für mich dabei. Das ist einmal natürlich die perfekte Besetzung der Reinhild Schneider in der Hauptrolle als Alice oder Alice, wie ich sagen möchte. Super, wie die damals, würde ich sagen, schon Mitte 20 oder sowas, altersmäßig müsste ich da Reinhild Schneider so zu der Zeit einordnen, glaube ich. Wie die sich in das vermeintliche Kind Alice, wie sie diese Rolle mit Leben füllt, das ist wie immer brillant bei ihr. Aber das ist alles noch gar nichts gegen das, was dann auf der zweiten Seite passiert, wenn die Herzkönigin nämlich auftritt. Das ist besetzt worden mit Ingeborg Kallweit und was ich eingangs schon sagte, Ingeborg Kallweit detoniert mehr in diese Produktion hinein. Es ist wirklich unfassbar, was da passiert, wie hysterisch aufgedreht, laut, aber zum Hören lustig wirklich. Sie permanent fordert, dass allen und jedem ständig der Kopf abgeschlagen werden müsse. Und sie unglaublich, also schlechter gelaunt kann man eigentlich gar nicht sein. Und Markus, du hast es sehr schön geschrieben. Ich musste da sehr lachen, als ich das von dir las. In deiner Besprechung zu dem Hörspiel hast du geschrieben, man hat ein bisschen Sorge, ob Ingeborg Kallweit nach Abschluss der Produktion wieder an einem sozial unauffälligen Leben teilnehmen könnte. Und das beschreibt es wirklich gut. Also ich habe wirklich viel Spaß gehabt, wieder ihr zuzuhören, weil ich mir dann einfach immer vorstelle, wie ist das dann wohl im Studio, wenn man derart, ja ich sag mal, abgeht in seiner Rolle. Und so auf die Tonne haut und die Regie hat im Zweifel ja auch nicht ausbremst, sonst wäre es ja irgendwann ruhiger geworden, sondern wahrscheinlich ermutigt hat, so weiterzumachen. Das ist, allein das ist das Anhören dieser Produktion wert in meinen Ohren. Über Sachen wie Hans Petsch als Erzähler, Rudolf Hergert als Lachkatze, muss man nicht sprechen, tadellos wie immer, aber Reinhild Schneider und eben vor allen Dingen Ingeborg Kallweit als Königin setzen hier Maßstäbe, finde ich. Und du, Carsten?
Ja, wie bei dir? Ja, Holger hat ja im Grunde schon alles gesagt. Ja,
wenn du
aber
dem zustimmst,
ich finde auch, die Besetzung in der zweiten Reihe gefällt mir auch gut. Einfach aus der Europatradition her, weil da auch eben Edgar Maschmann, Peter von Schulz auftauchen. Mir gefällt auch gut Widmute Malik, die ja noch nicht oft im Europakatalog zu hören war, aber hier eben als die Maus besetzt wurde. Und es sind halt sehr viele Sprecher und sehr viele Rollen. Und dazu muss ich vielleicht noch erwähnen, was mir aufgefallen war. Es gibt ja wohl so berühmte Szenen aus der Buchvorlage, die hier eben nicht vorkommen. Also auch ganze Rollen, nicht? Dieses weiße Kaninchen, das scheint ja so eine Art ja, kulturellen Impact gehabt zu haben. Das ist wohl so eine Figur, die immer wieder zitiert wird, auch in der englischsprachigen Literatur oder Kultur. Und das ist ja komplett rausgeschnitten worden. Und auch eine Tee-Party-Szene, die offenbar auch fehlt, das habe ich nur, mir nur so zusammengelesen. Und auch viele Mischwesen. Und da kommen wir auch wieder auf dieses Psychedelische. Also das ist schon sehr verzerrt alles. Auch gegenüber der Romanvorlage etwas oder ja, vielleicht stark verändert.
Jetzt hast du mir natürlich meinen Aufbau damit so ein bisschen zerschossen, weil da wäre ich noch zugekommen.
Okay.
Aber gut, das, wir
können ja noch
was kommt. Ja, nein, wir nehmen das, wie es kommt. Und so bei den Sprechern, ja gut, also ich muss dazu sagen, ich gehe da mit Holger, Reinhard Schneider, gut, klar, Reinhard Schneider ist Reinhard Schneider, ihr wisst darum, die konnte bei mir sowieso nicht viel verkehrt machen. Ich finde Rudolf Herget als Lachkatze großartig und ich finde Ingeborg Kallweit bahnbrechend. Also selbst wenn das ganze Hörspiel nichts wäre, ich finde diese durchgeknallte Herzkönigin, also auch besonders gut, also das ist für mich eine unglaubliche Stelle, wo die Maus gefragt wird, warum sie nicht dabei war, als jetzt die Lachkatze, das ist ja der Vorwurf, der der Lachkatze gemacht wird, die hat sich ja geweigert, dem König und der Königin die Hand zu küssen und jetzt soll das ja bestraft werden und die Maus wird halt gefragt, was sie gesehen hat und sie sagt dann, ich bin ja gar nicht dabei gewesen. Mhm. Und dann sagt der König so zu ihr, Zeugin Maus, ich frage dich, warum bist du nicht dabei gewesen? Und als die dann antwortet, naja, das müssen Sie verstehen, Herr König, schließlich war ja auch die Katze dort, da rastet Frau Kallweit komplett aus und brüllt dann so, die Katze, das freche Biest. Finde ich unbezahlbar. Also rettet für mich schon das ganze Hörspiel, wenn es überhaupt gerettet werden müsste, ja. Dann vielleicht die Ergänzung noch dazu, die Carsten eben schon so gestreift hatte. Also die Geschichte hat tatsächlich einige Veränderungen vorgenommen, wie bereits erwähnt. Es taucht kein Kaninchen auf, was eigentlich immer auftaucht. Und ich habe bei meiner Recherche auch nichts gefunden, dass es irgendwie alternative Fassungen gibt oder irgendeine Begründung. Es gibt ja auch noch ein zweites Buch von Carol, das heißt Alice hinter den Spiegeln. Dann habe ich gedacht, gut, ist das vielleicht der Anfang daraus? Ist es aber auch nicht. Und dann fehlen zwei Figuren, zwei große Figuren, die auch in dem Disney-Film eine große Rolle spielen. Der verrückte Hutmacher und der Märzhase, die, wenn ich das richtig erinnere, in dem Film noch die Nicht-Geburtstagsparty feiern.
Ja, das ist ein Bestandteil der Zeichentrickserie gewesen. Daran erinnere ich mich auch noch im Groben.
Vielleicht noch ein Wort zum Cover. Also ich kann leider nicht den Künstler benennen. Bei die Möller-Cover kann man ja immer gut erkennen. Den Künstler hier kann ich leider nicht benennen. Ich mag das Bild sehr gern. Man sieht eben Alice so mit den wichtigsten Figuren da auf der Wiese. Vom Zeichenstil her würde ich vermuten, dass es der gleiche ist, der auch schon das Cover gemalt hat zu der arme Müllerbursch und das Kätzchen, was wir vorhin erwähnt hatten. Und zur Europaproduktion Robinson Crusoe. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber das scheint mir der gleiche Künstler zu sein. Das Hörspiel selbst erschien, klar, auf LP, sonst würden wir es hier nicht besprechen, erschien seinerzeit noch in einer gekürzten MC-Version. Das hatte zum größten Teil technische Gründe. Und erschien dann in der Reihe der Originale nochmal ungekürzt und unverändert. Ich hatte eine Zeit lang sehr vorsichtigen und zaghaften Kontakt zu einigen der Europasprecher aufgenommen, die in Hamburg wohnten und über das Telefonbuch ermittelbar waren und habe also nach meinem Eindruck also auch sehr zurückhaltend und nicht aufdringlich um Autogramme gebeten und es kam dann zu einem Treffen mit Ingeborg Kallweit. Das war im Jahr 1998 und das war so ein tolles Treffen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass wir in der Nähe vom Winterhuder Marktplatz hier in Hamburg gemeinsam Salat essen waren. Und Frau Kallweit nun alles andere war als diese schlecht gelaunte, hysterische Herzkönigin, sondern eine so herzensgute Person, so sympathisch und erzählte dann auch, dass sie oft Rückmeldungen bekommen hätte für ihre Rolle im Oliver Twist, wo sie ja diese böse Waisenhausleiterin Mrs. Mann spricht. Und also das Bild, was ich noch so vor Augen habe, sie brachte mich nachher noch zum Bus, mit dem ich dann nach Hause fuhr. Und ich setzte mich dann ganz hinten in den Bus. Und als der Bus abfuhr, stand Frau Kallweit an der Bushaltestelle und winkte mir so aus vollem Herzen hinterher. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ein Wort zu der Signatur. die sie mir auf der Platte hinterlassen hat, also auf dem Cover. Ja, ein sehr herzlicher und wie ich finde auch fast schon philosophischer Text, nämlich auf die Platte Alice im Wunderland hatte sie dann geschrieben, mit guten Wünschen für das Leben im Erwachsenenland. Ja, insofern, das sagt,
glaube ich, auch so
viel. Ja, und sagt auch, glaube ich, viel so über meine Beziehung zu der LP. Und ja, ich denke auch, das Erwachsenenland ist manchmal ähnlich kompliziert wie das Wunderland. Ja, dann vielleicht so zum Schluss euer Fazit zu diesem Hörspiel. Muss man das kennen? Ja, nein. Ist es inzwischen gealtert? Was wäre so eure Schlussbemerkung? Ihr dürft alles sagen, was ihr wollt.
Danke. Ja. Ich finde es gut hörbar, das Hörspiel. Ich fände es nur verwunderlich, das in jungen Jahren gehört zu haben. Also dieses ewige Kopfabschlagen. Ich bin jetzt nicht zart beseitet, aber ich finde es doch ein bisschen sehr überdeutlich dargestellt. Aber ich finde es gut gemacht, also absolut.
Nur um das nochmal festzuklopfen, du bist der Mann, der früher den Schatz im Silbersee gehört hat, wo am Anfang gleich dieser Kopf zu splittern und Brei zerbissen wird.
Ja, ne? Das ist ja normal, ne?
Also, ja, das ist was er
normal. Und im Gegensatz dazu findet ja bei Alice im Wunderland das geforderte Kopfabschlagen nie statt. Also das ist ja, es sind ja immer nur die gleichen drei Worte, die Frau Kalbeit da fordert, mit Kopfabschlagen links, rechts, was auch immer. Es wird ja nie umgesetzt. Sie verlangt zwar auch nach dem Henker, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Aber es war dann doch noch gerade ganz knapp kindgerecht genug, als dass Konrad da nicht weiter in die Vollen ging in der Regie.
Das ist richtig, obwohl man muss ja dazu sagen, es findet ja im Off statt, weil als die Gerichtsverhandlung beginnt, da schildert Page ja, dass eben auch die ganzen Figuren da sitzen, denen die Königin hatte den Kopf abschlagen lassen. Aber es ist insofern kindgerecht, als dass man nicht dabei ist. Im Gegensatz zu Karl May, denn wo ist denn das bei Winnetou im ersten Teil, als hier Rattler gemartert wird? Das ist doch auch so eine bestialische Szene, die gefühlt über 5 Minuten geht, wo immer genau beschrieben wird, wie ihm diese ganzen Messer da in den Körper geworfen werden.
Richtig.
Ja. Okay. Ich wollte es nur hören. Ja, okay. Ja, also für mich also ein Basisbaustein in meiner Hörspielsammlung. Aber ist es in Ordnung? Das ist halt auch diese Geschichte mit dem Kindheitsbonus. Ne?
Ja. Mhm.
Ja, das war meine Vorstellung und dann kommen wir zum nächsten Kandidaten.
Ja, genau. Das wäre dann jetzt Carsten mit seinem Schätzchen aus der zweiten Hörspielreihe und ich übergebe an Carsten.
Ja, vielen Dank. Dann werde ich jetzt mein Hörspiel oder mein favorisiertes Hörspiel vorstellen. Und zwar, das ist das Hörspiel Moby Dick, die Jagd auf den Weißen Wal. Es läuft hier als Hörspiel aus der zweiten Reihe. Für mich war es damals definitiv eins aus der ersten Reihe. Wahrscheinlich lässt das Wissen über bestimmte Bücher und Hörspiele eben auch nach im Laufe der Jahrzehnte und anderes wird favorisiert oder verbreitet über Medien. Aber der Moby Dick, ja, das ist ein Riesenbrocken. Und zwar ist das Hörspiel basiert das Hörspiel auf dem Roman von Herman Melville. Und dieser Roman hat ursprünglich fast 600 Seiten, je nach Druckweise auch an die 800 und 135 Kapitel. Das heißt, das Hörspiel ist wirklich eine sehr eingedampfte Version gegenüber dem Ursprungsroman. Und ich glaube auch, dass es in der Hauptsache oder mehrheitlich auf der bekanntesten Verfilmung dieses Stoffes basiert. Und dazu komme ich aber gleich noch. Vielleicht noch erstmal ein paar Eckdaten zu dem Hörspiel selber. Das Hörspiel ist von 1972 und die Regie führte Dagmar von Kurmin. Die Hörspielfassung oder Bearbeitung stammt von Eberhard Alexander Burg, den wir ja heute auch schon mal genannt hatten. Ja, der sich offenbar in sehr verschiedenen Genres tummelte und hier eben im Abenteuerbereich. Länge 37 Minuten 11 haben wir mal festgehalten und hat damit eine gute Durchschnittslänge. Leider ist es später oder auch parallel auf Kassette nur gekürzt herausgekommen und in allen späteren Versionen auf Kassette und auch in der CD-Originalversion mit viel Veränderung nur veröffentlicht worden, wieder veröffentlicht worden. Ja, die Ursprungsbestellnummer lautete E2017 und das Cover wohl von einer Frau Sandler, die mir aber weiter nichts sagt, hat Markus offenbar mal ermittelt, nicht? Dass es eine Dame ist, Ursula Sandler. Ich glaube, das geht aus dem Cover gar nicht hervor. Wer sind die Sprecher? Das ist im Grunde erstmal das Kurmin-Team, wie wir es 1972 fast im ganzen Jahr nachvollziehen können. Immer bei Produktionen oder wo Dagmar von Kurmin Regie geführt hat, tauchen diese Sprecher auf. In diesem Fall ist es dann Sigmar Schneider in der Hauptrolle als Ismael, als Steuermann Starbuck Joachim Raake und vor allen Dingen natürlich in einer seiner letzten Rollen Benno Gellenbeck als Captain Ahab. Und alle anderen Figuren haben eigentlich nur wenige Sätze. Nicht? Das ist einmal hier Quiekweck, obwohl es ja eine wesentliche Gestalt des Romans ist und auch des Hörspiels, von Hergert gesprochen, Rudolf H. Hergert, der dann auch nochmal kurz eine kleine Nebenrolle als Pirat hat. Bernd Kreibich taucht auf, Michael Korontai, Jürgen Lier, aber alle nur mit wenigen Sätzen. Und im Grunde ist das ganze Hörspiel oder wird getragen von Sigmar Schneider, Joachim Raake und Benno Gellenbeck. Und das ist auch schon das Interessante an der ganzen Geschichte, denn es ist ja auch so handlungsstark und es findet kein Schauplatzwechsel statt in dem Sinne, außer ganz am Anfang, wenn Ismael an Bord geht. Aber ab dann spielt alles auf dem Schiff, auf diesem Walfänger. Ähnlich wenig abwechslungsreich, aber im positiven Sinne ist der Einsatz von Musik. Und zwar am Anfang hören wir eine Titelmusik, die eigens für das Hörspiel komponiert und umgesetzt wurde, wahrscheinlich von Dr. Beuermann. Und diese Musik taucht auch nur einmal wieder mitten im Hörspiel auf und dann zum Schluss und dann auch in einer Gesangsvariante mit diesem schaurigen Lied, Alle Mann an Deck. Was ist die Handlung? Die Handlung ist eine Seefahrt, eine Jagd nach einem Wal und anders als, ja, üblich in der Walfangseefahrt geht es hier dem Kapitän Ahab nicht darum, viel Beute zu machen während seiner normalerweise mehrere Jahre dauernden Fangfahrt, sondern einen bestimmten Wal zu jagen, der ihm in der vorigen Fangzeit eben ein Bein abgerissen hat. Und das Ganze ist eben ein großer Rachefeldzug. Die Buchvorlage Moby Dick or the Whale stammt von 1851, wie gesagt, von Herman Melville. Üblicherweise ist das bei allen unseren drei heute vorgestellten Hörspielen ja fast, die stammen fast alle aus denselben Jahren, nämlich alle Mitte des 19. Jahrhunderts. Melville war ein amerikanischer Schriftsteller, 1819 bis 1891 hat er gelebt, der teilweise selber auf einem Walfänger gefahren ist, das aber ganz hart schnell bleiben lassen, weil das Ganze sehr ruppig und kräftezehrend ist, auch lebensgefährlich und hat das Ganze aber auch über sein Leben begleitet, weil er eben in dieser Walfangregion im Osten der USA aufgewachsen ist und gelebt hat. Die Hörspielumsetzung ist, wie gesagt, sehr gerafft. Was einem direkt zu Beginn des Hörspiels auffällt, ist, wer den Roman kennt oder die Handlung, ist der Austausch des Namens des Walfängers, der nämlich im Original Pequot heißt. Pequot ist, oder Pequot, wie auch immer, ist ein ausgestorbener Indianerstamm, der sehr kriegerisch war, aber eben vernichtet wurde. Und diesen Namen hat man hier im Hörspiel verändert zu Albatros. Das Schiff heißt Albatros. Und dieser Name taucht im Roman später auch bei einem anderen Schiff auf. Also hier hat man sich das wahrscheinlich einfach etwas vereinfacht, vielleicht auch wegen der Aussprache. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, keine grundlegende Veränderung. Das ist nicht schlimm. Ja, was soll man noch sagen zur Romanvorlage? Das Ganze ist so umfangreich, dieser Roman, weil in sehr langen Strecken, über ganze Kapitel, wird im Grunde nicht der Walfang beschrieben, also Moby Dicks Jagd, sondern die Wale an sich. Welche Wale gibt es? Welche Rassen gibt es? Wie verhalten die sich? Und dann auch noch, wie ist der Walfang? Das wird detailliert dargestellt, also wie eine Studie im Grunde. Das reicht von dieser Beschreibung der Etymologie des Wortes Wal in verschiedenen Sprachen bis zu anatomischen Gegebenheiten und dem Verhalten der Wale. Also es ist fast eine wissenschaftliche Studie in Teilen. Ja, neben Walen werden auch Lebensweisen und Arten von Haien in dem Roman beschrieben. Also im Grunde so das ganze Meeresleben und das Eigenleben der Natur jenseits des Menschen. Und Ahab und im Grunde seine Mannschaft, die dringen halt in diesen friedlichen Ablauf ein und sind im Grunde ja dann auch zum Scheitern verurteilt. Und wie wird das Ganze im Hörspiel verarbeitet? Im Wesentlichen in der Form, dass man diese handlungsreichen Teile zusammengestaucht hat und alles, was diese Studien zum Wal weggelassen hat und sich auf die reine Handlung, diese Waljagd beschränkt. Und wie ich finde, sehr gut. Ja, manche Szenen bleiben einem natürlich hängen. Und zwar, wenn Quiekweck seine Harpunenkünste vorführt und dann demonstriert, man soll sich eine Fliege an der Wand als Walauge vorstellen. Und dann dieser klassische Satz fällt, Quiekweck werfen Harpune, Walauge getroffen, Fliege tot. Das finde ich so einleuchtend. Und ich finde das Ganze...
Eine Szene, wenn ich das einwerfen darf, eine Szene, die in der Kassettenfassung komplett entfallen ist. Nicht?
Das ist schlecht. Ja, stimmt, wir hatten es herausgefunden.
Ja, die ist komplett raus. Also der wird dazu erwähnt, dass er im Raum ist, aber der Quiekweck, aber diese ganze Szene fehlt ansonsten.
Mhm. Ja. Ja, und das ganze Hörspiel ist gespickt, finde ich, eigentlich noch mehr als bei den Karl-May-Romanen, von kernigen Zitaten und Sprüchen. Also das Ganze ist ja unterlegt mit dieser Schicksalhaftigkeit und diesem finsteren Ansinnen von Rache und eigentlich auch Gewalt. Ja. Und allein schon, wenn Elias am Anfang seine Prophezeiung ausspricht, die Seele ist wie ein fünftes Rad am Wagen, unterschrieben ist unterschrieben. Siehst du, es geht schon los, ich habe dich gewarnt, vergiss das nie. Das finde ich so eindringlich und wenn man das als Kind hört, finde ich das in dieser gerafften Version im Grunde auch noch viel besser als diesen langen Kinofilm von John Huston aus den 50ern, der auch sehr gut ist und wahrscheinlich bis heute die bekannteste Verfilmung darstellt. Aber Benno Gellenbeck als Kapitän Ahab ist einfach unschlagbar. Ich denke mal, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist ja eine seiner letzten Rollen. Ja, es kommt ja zu dieser kleinen Meuterei auf dem Schiff, als sich Rake bzw. Starbuck gegen das Ansinnen auflehnt, dass man eben nur Moby Dick fangen will und nicht einfach auf Walfang gehen will. Also warum will man sich an einem Tier rächen, wenn man doch jetzt viele Wale fangen will? Das ist ja der offizielle Auftrag eines Walfängers. Und dann treffen noch einige Weissagungen ein, nämlich einige Tote kreuzen den Weg dieser Besatzung bzw. Ahabs. Wir kommen dann auch an eine Seeräuberszene, die in dem Zusammenhang eigentlich ein bisschen überflüssig ist, denn sie gibt nicht viel her, sie ist nicht gerade handlungsführend. Und das Ganze steuert dann eben auf diese mehr oder weniger letzten 10 Minuten der eigentlichen Waljagd hin, den Angriff auf Moby Dick. Und der wehrt sich natürlich nach Leibeskräften. Also ich finde, das ist ein ganz fulminantes Hörspiel und man ist eigentlich erstaunt, wie schnell die Zeit umgeht, wenn man das anhört. Und zählt für mich als zu einem der besten Hörspiele aus dem Europa-Katalog. Und ich finde, das lässt einen auch, gerade mit dieser Schlussmusik, immer unglaublich aufgewühlt zurück bis heute. Ja, das so als kleiner Vortrag dazu. Es gibt, vielleicht hänge ich das auch noch gleich an, es gibt eine Besonderheit bei diesem Hörspiel. Und zwar ist es folgendes, nämlich dass bei dieser wenigen Musik und den ansonsten bekannten Geräuschen, die zu hören sind, Windrauschen und so weiter, nicht, was wir kennen von Europa, dass da ein Soundschnipsel eingebaut wurde. Und zwar ein Soundschnipsel, der im Original in der Serie, ZDF-Serie, Der Seewolf verwendet wurde, beziehungsweise als Hintergrundgeräuschgeschrei zu hören war. Die Serie Der Seewolf lief im Dezember 1971 im ZDF und da kommt eine kurze Szene vor, in der der Schiffskoch an einem Seil durchs Wasser gezogen wird. Das nennt man Kielholen. Also ursprünglich war das dafür gedacht, dass man sich dann richtig am Kiel des Schiffes den Rücken zerreibt. Ziemlich schmerzhaft als Bestrafung. Und dieses Geschrei, man hört dann oft im Hintergrund Sätze wie alle Mann an die Leine und holt ein und andere Geräusche. Diese Szene wurde offenbar kopiert aus der Serie und hier eingefügt. Und wer genau hinhört, wird diese Szene auch finden in den Hörspielen Das Gespensterschiff von 1973 und auch ansatzweise bei Der Schut von 1972. Also das taucht auch nur in diesen beiden Jahren auf und ist eine Besonderheit in diesem ganzen Hörspielkatalog bei Europa. Was gefällt euch an dem Hörspiel? Welche Sprecher oder welche auch möglicherweise andere Hörspielversionen kennt ihr, findet ihr gut?
Also ich kenne, um damit anzufangen, ich kenne die Version unter Kurt Fetake, die ich nicht ganz so gelungen finde, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich dieses Europa-Moby-Dick-Hörspiel schon sehr früh hatte. Was mir immer sehr suspekt war, schon als Kind, war die Besetzungsliste. Also Benno Gellenbeck sagte mir natürlich was. Und auch Rudolf Herget, Bernd Kreibig, Horst Beck und so weiter, die waren ja auch oft bei anderen Produktionen zu hören. Aber da ich die einzige Kurmin-Produktion in Form dieses Hörspiels hatte, sagten mir die anderen alle überhaupt nichts. Mhm. Ich bleibe vielleicht mal bei dem, was mich so ein bisschen verunsichert hat. Viele Worte habe ich damals als Kind gar nicht verstanden. Also auch als dann hier der erste Steuermann Starbuck mit dem Quiekpick spricht und zu ihm sagt, ja, oder wie dich dein heidnischer Vater sonst gerufen hat, ich wusste gar nicht, was der von ihm wollte. Und dass nachher der Matrose Archie irgendwie sagt, ich wette, meine ganze Heuer, der hat bestimmt den bösen Blick. Ich wusste weder, was eine Heuer ist, noch wusste ich, was das mit dem bösen Blick auf sich hatte. Also da denke ich, da hätte man als für ein Kinderhörspiel oder für ein Jugendhörspiel so ein bisschen mehr glätten können. Mhm. Ich bin jetzt erst bei meinen Kontrapunkten, zu dem Pro komme ich noch. Ich fand als Kind schon sehr leicht herauszuhören, dass der Schmied und auch der Fedalla mit verstellten Stimmen gesprochen wurden. Also der Schmied ist natürlich Sigmar Schneider in so einer Zweitrolle, der dann irgendwie sagt, Hufnägel, Captain, das ist ja ganz tolles Material. Und rum merkt, ja, das ist also, das ist jetzt irgendwie verstellt. Und der Fedalla, ja gut, das war Dr. Beuermann, der dann auch versuchte, jetzt irgendeinen Filipino zu sprechen, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie man das macht, aber er sagt ihm so, alles klar, Captain, und so, also das war mir immer ein bisschen suspekt, so. Und um noch auf die Geräusche einzugehen, mir ist es auch aufgefallen, dass immer dasselbe Geschrei im Hintergrund zu hören war und vor allen Dingen, dass ich die Geräusche völlig unpassend fand, einmal nagelt Ahab ja als Aufhänger den Wal zu sichten, seine Dublone an den Mast. Und der Schmied, der zimmert ihm diese Harpune, mit der Moby Dick töten will. Das sind so unglaubliche Hammerschläge, die sich so anhören, als wenn so ein Haus eingerissen wird. Die fand ich irgendwie sehr unpassend. Aber das waren so meine Kontrapunkte. Ansonsten mag ich das Hörspiel auch sehr gern. Ich fand die Musik am Anfang und am Ende als Kind völlig komisch. Das wirkte auf mich immer so, als wenn eine Aufnahme verunglückt war. Weil die so leise und so irgendwie so ein bisschen vernuschelt war. Ich finde aber auch, also heute gefällt mir die Musik sehr gut. Ich fand auch die Szene mit dem Elias am Anfang, das, was du schon erwähnt hast, dieses, siehst du, es geht schon los, fand ich als Kind mörderunheimlich. Ein Spruch von Joachim Raake hat sich bis heute bei mir im Sprachgebrauch gehalten und ich merke immer, das kommt im Büro sehr komisch an, wenn man die Leute begrüßt. Nämlich, das ist dieser Spruch, Ahoi, das nenne ich Pünktlichkeit. Finde ja, ich immer super passend, ich auch wenn ich das sage. finde ich also sehr passend immer, aber ich ernte seltsame Blicke. Und was ich immer sehr unheimlich fand, war diese Bemerkung von Starbuck als Captain Ahab, dann diese in Blut gehärtete Harpune da in die Höhe hält. Da sagt er so, bei Gott, diesen Frevel werden wir alle teuer bezahlen. Und das fand ich auch, da habe ich gewusst, das wird nichts mehr mit der Waljagd. Ja, ansonsten muss man dem Hörspiel attestieren, dass ich finde, dass die Kampfszenen am Schluss gut beschrieben sind. Dass man sich gut vorstellen kann, was da passiert, ohne, also es ist ja mal ein bisschen schwierig so. Also wer die John Sinclair-Hörspiele aus dem Tonstudio Braun kennt, der weiß also, dass da immer gern so Kämpfe beschrieben wurden im Sinne von, so, jetzt schlage ich dich mit der Faust und jetzt trete ich dir zwischen die Beine und irgendwie so. Und dass das hier im Hörspiel gut gelöst ist, dass gut beschrieben wird, was da passiert. Und ja, ein letztes Wort von meiner Seite an dieser Stelle. Benno Gellenbeck ist, ich finde ihn besser als Gregory Peck in dem Film, den du schon angesprochen hast, von John Huston. Also der Gellenbeck ist so wahnsinnig, also ohne da jetzt zu große Vergleiche heranzuziehen, aber ähnlich wahnsinnig wie die Herzkönigin. Also der ist in meinen Augen eine Idealbesetzung für die Rolle, während Gregory Peck im Film auf mich immer eher so schlecht gelaunt wirkt. Also der Benno Gellenbeck, der ist ja eher so besessen bis wahnsinnig. Ja, das wäre es von meiner Seite. Holger?
Dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Auch ich finde natürlich das Hörspiel sehr gelungen, sehr, sehr gut. Finde es auch völlig zeitlos. Kann man sich heute immer noch gut anhören. Benno Gellenbeck ist das, was, das ist ein schöner Vergleich, Markus, was die Herzkönigin bei Alice im Wunderland gerade war. Der trägt dieses Hörspiel quasi, aber auch, muss man sagen, finde ich, Sigmar Schneider, bei Europa ja nicht oft im Einsatz, aber fantastisch finde ich ihn, finde ich toll, wie er den Ismael macht. Aber Benno Gellenbeck ist hier sicherlich der ist ja dieses Hörspiel. Also der bleibt hängen, wenn man die Platte wieder in die Verpackung tut, denkt man, ich habe gerade Benno Gellenbeck zugehört, wie er einfach komplett wahnsinnig wird. Und auch da muss ich dann immer so innerlich grinsen und mir vorstellen, wie das wohl im Studio zuging. Hat der wohl noch gesessen, wenn er diesen Text so interpretiert hat? Oder ist der im Grunde wild schwadronierend rumgerannt und jemand anders rannte mit dem Mikro hinter ihm her? Ich kann mir sowas einfach schwer vorstellen, dass man das sitzend, vorlesend in aller Ruhe, wie hier gerade, aufnehmen. Das kommt mir nicht in den Sinn oder das kommt mir, kann ich mir einfach nicht vors geistige Auge rufen, wie jemand derart, ja, den Wahnsinn verkörpert und im wahrsten Sinne des Wortes durchdreht in seiner Rolle. Also ganz toll. Wunderschönes Hörspiel. Zu Recht ein Schatz aus der zweiten Reihe.
Wenn man es so sehen will, ja. Ja, also ich finde beim Anhören, beim x-ten Mal Anhören, habe ich nochmal festgestellt, ich finde den Gellenbeck hier gar nicht so verrückt, sage ich mal. Er schreit viel, nicht? Na klar, ich meine, wenn man in einem Fangboot sitzt, und, da muss man auch schreien, und damit alle einen hören. Aber er klingt nicht so durchgedreht. Ich habe mir nochmal
das... Der Mann ruft da, ich werde dir das Blut abzapfen. Ja. Also, während ich mir bei Alice im Wunderland vorhalten lassen muss, dass die Herzkönigin Köpfe abschlägt. Also, ich finde schon dieses
er wird nochmal so bewusst sein. Ja,
ich weiß nicht, also ich finde ihn da schon ziemlich wahnsinnig. Aber gut, okay.
Ja, richtig. Captain Ahab ist hinter dir her und wird dir das Blut abzapfen, weißer Wal. Mhm. Ja. Ja, ich habe mir aber letztens nochmal diese Peck-Version angehört. Peggy BASF. Und die Aufnahme fand nicht in der klassischen Besetzung der BASF statt. Konrad Halver hatte ja seinerzeit viele Sprecher mitgenommen zum BASF-Label. Aber es gab auch Aufnahmen, die da irgendwie in Heidelberg stattfanden oder so. Aber der Erzähler ist Wolfgang Kieling und das bekannte Namen sind Michael Weckler, dann noch Lothar Zibel. Also Captain Ahab wird von Franz Josef Steffens gesprochen und der das auch sehr impulsiv macht. Aber für mich liegt da die Rolle ein bisschen over the top, wird man vielleicht heute sagen. Genau wie der Elias am Anfang von einem Albert Lichtenfeld gesprochen, ganz durchgeknallt ist und unerträglich. Und dann merkt man erst wieder, was für eine Güteklasse das hier bei Europa ist. Ja? Das finde ich immer dann doch erstaunlich. Man nimmt das ja mal als selbstverständlich, wenn hier die Hörspiele so gelungen sind. Wenn man mal anhört, was andere Labels den Kindern so zugemutet haben, da bin ich mal dankbar, dass ich das Gros von Europa hatte an Hörspielen. Und also für mich ist das Hörspiel einfach hier ungeschlagen. Ich finde aber auch, es ist ja schwierig, so eine Wal, ob er jetzt wild ist oder nicht, darzustellen, denn er gibt ja keine Geräusche von sich und das Ganze muss ja irgendwie beschreibend dargestellt werden. Und man hört dann hier den Korotai schreien oder Bernd Kreibich immer getroffen, aber er schüttelt sich bloß und fährt wie eine Furie im Kreis herum. Oder ich glaube, Ismail sagt, dass dann der Wal peitscht wie wild das Meer. Er richtet sich auf wie ein Turm und fällt donnernd herab. Das sind so Sätze, die packen einen richtig, finde ich. Ne? Also die ganze Beschreibung, das Windrauschen und dieser komplette Untergang am Ende. Und man hat ja auch wohlweislich diesen Handlungsstrang weggelassen, bei dem Quiekweck dann seinen Tod kommen sieht und sich einen Sarg schneidern lässt. Und am Ende klammert sich ja Ismail als einziger Überlebender an diesen Sarg und überlebt dadurch auch eigentlich nur und wird aufgenommen von einem anderen Schiff. Das hat man hier alles weggelassen, weil es viel zu weit geführt hätte. Und aber am Ende kommt dann eben diese furchtbare, gruselige Musik, nicht? Alle Mann an Deck, jagt und fangt den Wal, doch irgendwann zieht er euch hinab ins nasse Grab und dann dieses Windrauschen am Ende, dann fühlt man sich ja schon selber, wie als wenn man am Meeresgrund liegen würde. Ich fand das immer unglaublich faszinierend und so können auch Hörspiele sein.
Ja, das stimmt, das wird man irgendwann mal als, guckt mal hier, so waren auch mal Hörspiele vor 50 Jahren.
Ja. Kennt jemand von euch noch eine Alternativversion? Besondere Erinnerungen an das Hörspiel?
Ich hatte es mal wieder nicht als Kind und es war ein Geschenk, denn Markus hat es mir irgendwann mal geschenkt. Okay. Weil er es doppelt hatte und gab mir eine Kopie mit. Dafür war ich auch sehr dankbar, denn das ist wirklich ein Highlight im Europa-Katalog.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, nur weil mir das ja vorhin zum Vorwurf gemacht wurde, ich würde die Dagmar von Kumin-Hörspiele nicht mögen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich, Holger, ein Dagmar von Kumin-Hörspiel geschenkt habe.
Und er das gut findet.
Ja, und ich habe ihm bestimmt damals gesagt, das ist ganz gut. Das habe ich bestimmt damals gesagt.
Ja, nicht oft, aber in dem Falle, wenn du mir was mitgegeben hast, war das der Fall.
Ja. Ja, leider kann man ja heute nicht feststellen, zumindest als normaler Hörer, ob denn diese Komposition wirklich von Herrn Beuermann stammt. Man hört ihn am Ende singen. Es singen offenbar auch noch andere in diesem Schlusslied. Aber ja, sowas müsste man im Grunde nochmal in voller Länge unbearbeitet auf CD bekommen mit Bonustracks und allen Infos dazu. Das würde, glaube ich, die Fanherzen höher schlagen lassen.
Mit so ein paar Outtakes, wo immer alle sagen, Benno, beruhig dich, beruhig dich. Ja. Das ist nur ein Hörspiel, setz dich doch wieder hin und komm vom Tisch runter oder irgend sowas.
Ja. Mein Gott, der Mann hat heute Nachmittag noch Probe. Was machen wir denn mit dem?
Also ich denke, ja, die Musik, die wird für dieses Hörspiel komponiert worden sein. Und ich habe es mir auch nochmal angehört jetzt vor dieser Folge. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Beuermann ist, der sich zweimal übereinander kopiert hat. Also ich glaube, er singt mit sich selber sozusagen mit zwei Stimmen. Mhm. Also ist mein Eindruck, kann ich jetzt nicht garantieren, aber ja. Mhm.
Vielleicht ist noch erwähnenswert, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich es schon mal vorhin angesprochen, es ist ja auch ein Unikum, weil Benno Gellenbeck ja, ich glaube, 1973 verstorben ist. Also das heißt, es wird auch eins seiner letzten Hörspiele gewesen sein, an denen er teil hatte. Das ist sozusagen dann auch der Schlussstrich für meinen Kommentar. Dann gebe ich wieder weiter ab an den Moderator.
Ja, danke schön. Ja, das waren sie, unsere vielleicht ersten drei Hörspielschätze aus der zweiten Reihe. Wir können uns sicherlich vorstellen, das nochmal wieder zu machen. Der Katalog wäre dafür sicherlich noch groß genug und es gäbe weitere Perlen zu entdecken. Das waren die ersten drei von uns. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns nicht erst Ende Januar 2025 wieder, sondern bereits an Silvester mit einer Sonderfolge mit dem Namen Die Europakracher. Dort werden wir drei besonders absurde Hörspiele aus dem Europakatalog besprechen. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.